Warum scheiterte die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik? Diese Frage beschäftigte und beschäftigt aus gutem Grund viele Historikerinnen und Historiker. In einem großen Buch erzählt jetzt der Publizist Jens Bisky von der Geschichte Deutschlands zwischen 1929 und 1934. Die Entscheidung heißt der Band, unser Thema im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung. Willkommen, sagt Nils Beindker.
Das Publikum applaudierte der Polizei, als sie die Störenfriede entfernte. Thomas Mann trank derweil ein Glas Wasser, schaute zu seinen Kindern Erika und Klaus oder zu seinem Bruder Heinrich, der sich nur mühsam beherrschen konnte. Bronnen kehrte in den Saal zurück, wo nach seiner Auskunft alle brüllten, mit Ausnahme des Redners und der 20 SA-Leute im Smoking. Nach Vortragsende brachte der Dirigent Bruno Walter seinen Freund an einen sicheren Ort.
Das Interessante an der Rede ist, dass Thomas Mann eines sagt, was vernünftig, aber politisch schon fast anachronistisch war, dass er sagt, wenn das deutsche Bürgertum seine geistigen Überlieferungen ernst nimmt, dann hat es seinen Platz an der Seite der Sozialdemokratie. Und diese Sozialdemokraten entsprechen doch überhaupt nicht dem Zerrbild vom Marxismus, das sie hier alle immer zeichnen und von dem so viel geredet wird. Das sind keine Novemberverbrecher. Wer die Novemberverbrecher nennt, versündigt sich. Im Gegenteil, sie hatten damals die Einheit des Reiches gerettet.
Jens Biskys Buch »Die Entscheidung« erzählt von einer tiefen und folgenreichen historischen Zäsur, vom Ende der Weimarer Republik und von der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Ausführlich schildert der Publizist, lange Jahre Feuilleton-Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, heute am Hamburger Institut für Sozialforschung tätig, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur in den Jahren zwischen 1929 und 1934. Immer wieder hat sich Jens Bisky mit der deutschen Geschichte beschäftigt, unter anderem in einer Biografie des Dichters Heinrich von Kleist, ebenso in einer voluminösen Biografie der Stadt Berlin. Beim Interview für den Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung wollte ich von Jens Bisky zunächst wissen, wie entstand der Plan, jetzt von der späten Weimarer Republik zu erzählen? Wie kam dieses Thema zu Ihnen?
Die Zeit interessiert mich schon sehr, sehr lange eigentlich, seit ich denken kann. Dann haben mir auf Lesungen zum Berlin-Buch Leute immer die Frage gestellt, wie konnte das sein, dass so eine lebendige Metropole in kurzer Zeit sich zerstören lässt und viele dann mitmachen im jungen Dritten Reich. Und dann kam ein drittes Moment hinzu und das ist, dass ständig über Weimar gesprochen wird in der Gegenwart. Wir wissen das. Es ist im Grunde immer auch ein Argument in heutigen politischen Diskussionen. Man redet dann von Weimarer Verhältnissen. Und dann wollte ich genau aufschreiben, was ich darunter verstehen würde als Angebot zur Darstellung dieser Zeit. Und das ist ja eine Zeit, in der ein Problem zum anderen kommt und keins zu lösen scheint. Heute redet man von Polykrise. Ich mag das Wort nicht besonders, scheint mir fast zu niedlich. Aber etwas Ähnliches geschieht damals. Politisches, wirtschaftliches, kulturelles, intellektuelles, alles scheint schwer erschüttert und im Umbruch begriffen. Wie reagieren dann Zeitgenossen auf eine solche Situation? Wobei ich immer davon ausgehe, dass die Menschen, die früher gelebt haben, nicht dümmer gewesen sind, als wir es heute sind.
Und so kommt ja im Buch auch all das zusammen, die politische Entwicklung, die wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung, ja auch diese Zeitenwende-Erwartungen zum Beispiel, die ganze geistige Situation der Zeit, die Kultur spielt eine große Rolle. Und natürlich bei all dem auch diese große Frage, war dieser Untergang der Demokratie unvermeidlich? Die Antwort ist, es war nicht unvermeidlich, aber eben doch, es ist mit großer Folgerichtigkeit geschehen. Ich glaube, dieser Zwangsläufigkeit, darüber sollten wir unbedingt sprechen.
Das können wir sehr gerne machen. Das ist ein großes Thema. Natürlich war es nicht zwangsläufig. Man muss sich nur ein paar Zufälle, etwas andere Weichenstellungen überlegen und man merkt dann sofort, ja, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Ganz beliebtes Beispiel in solchen Diskussionen ist, stellen wir uns vor, ein Flugzeug mit Adolf Hitler wäre abgestürzt. Wahrscheinlich wäre dann sehr vieles anders verlaufen. Mein eine Überlegung im Buch ist, was wäre, wenn Hitler weiter Auftritts- und Redeverbot in Preußen und in anderen Ländern, Preußen war das größte Land der Weimarer Republik, gehabt hätte. Er hat ja vor allem, die Hitlerbewegung hat vor allem mobilisiert über Versammlungen, Aufmärsche, Propagandafahrten. Er war das Zugpferd. Dann kam lange niemand und dann Goebbels und andere. Wofür es ja gute Gründe gab. Der Mann hatte immerhin versucht zu putschen und hatte dafür skandalös kurz nur im Gefängnis gesessen. Wenn er nicht hätte auftreten dürfen, wäre die Geschichte anders verlaufen. Heißt das, dass es eine stabile Demokratie, ein stabiler liberaler Rechtsstaat geblieben wäre? Da habe ich so meine Zweifel. Mir kommt es vor allem darauf an, im Buch auch zu zeigen, dass am 30. Januar 1933 eine faschistische Koalition die Macht ergriffen hat. Im ersten Kabinett Hitler, das wissen die meisten, waren die Nationalsozialisten in der Minderheit. Und wie diese faschistische Koalition sich formiert, wie ihre Gegner agieren und was sie befördert, was ihr entgegenkommt, das versuche ich zu erzählen.
Und das ist eben auch eine vielschichtige, große, ja auch dramatische Geschichte, die ja aber auch erstmal, und das finde ich spannend, mit einer Zäsur beginnt 1929. Wir assoziieren ja vor allen Dingen Weltwirtschaftskrise damit. Im Buch geht es aber um den Tod von Gustav Stresemann. Da würde ich eben auch nochmal gern fragen, inwiefern war das auch eine große Zäsur?
Gustav Stresemann war kurzzeitig in dem Jahr am Abgrund 1923 Reichskanzler, hat die Republik damals, ich würde sagen, gerettet, stabilisieren können und war dann ihr Außenminister und hat als Außenminister sehr viel erreicht. Man hat ihn anschließend Weimars größten Staatsmann genannt. Jetzt sind solche Superlative immer skeptisch zu betrachten, aber es stimmt in diesem Fall. Und Stresemann war jemand, der auf Parteischlagworte nicht viel gegeben hat, sondern der praktische Probleme lösen wollte. Dabei war sein Hauptziel etwas, wo die meisten heute wahrscheinlich skeptisch oder distanziert reagieren wollten. Der wollte ein starkes Deutschland und einen Wiederaufstieg Deutschlands. Er hat nur akzeptiert, der Krieg ist verloren, der Friedensvertrag ist unterschrieben. Wir müssen allmählich zu einer neuen Ordnung kommen, die den Aufstieg Deutschlands ermöglicht. Das hat er vor allem in der Verständigung mit Frankreich erreicht. Und er konnte das nur machen, weil er die Unterstützung der Sozialdemokraten hat. Die Sozialdemokraten, 1928 stärkste Partei geworden, haben dann mit bürgerlichen Parteien koaliert, unter anderem mit der Deutschen Volkspartei Stresemanns. Nur weil er sich dafür eingesetzt hat, war seine Partei dazu zu bewegen, in diese Koalition noch einmal hineinzugehen. Und als er dann stirbt, da schreiben kluge Zeitgenossen, das ist eigentlich der Einzige, der es noch hat schaffen können, die wichtigen Teile des deutschen Bürgertums an der Seite der Sozialdemokratie und im Lager der Republik zu halten. Das sind so die ersten Nachrufe auf Stresemann, in denen das steht, damit beginnt dieses Buch. Ich wollte unbedingt vor dem berühmten Börsencrash in New York beginnen. Ökonomisches spielt im Buch und spielte in der Wirklichkeit eine große Rolle. Aber es wäre viel zu einfach zu sagen, ja, es kam die Depression, es kam die große Weltwirtschaftskrise und deswegen ist Weimar untergegangen. Die Probleme waren vorher alle schon da und alle Kräfte, die im Untergang dann agiert haben, die ihn befördert haben, waren schon entwickelt.
Unter anderem gibt es ja auf die Republik einen deutlichen Angriff durch diese sogenannte nationale Opposition, also ja. Hugenberg, Selte und Hitler. Ja. Die formiert sich ja auch schon sozusagen in dieser Zeit. Inwiefern ist sozusagen auch dieser Angriff sehr massiv? Was formiert sich da?
Ja, das ist sehr interessant. Es gab immer eine starke Gegnerschaft gegen die Republik, aber etwa die Deutschnationale Volkspartei, die die alten Konservativen, viele Angehörige der alten Eliten an sich gebunden hatte, hat eine Zeit lang mitgearbeitet in der Republik. 1928 war das Wahlergebnis so schlecht für die Deutschnationalen, dass Alfred Hugenberg, ein Erzreaktionär schon im Kaiserreich und dann ein Inhaber eines großen Medienimperiums, die DNVP auf radikale Opposition eingeschworen hat. Der Reichspräsident hat immer gehofft, man könne mit denen zusammenarbeiten. Das erwies sich als Illusion, das war nicht möglich. Und 1929 verhandelt man über die Neuordnung der Reparation. Das sind Entschädigungszahlungen, die Deutschland nach der Kriegsniederlage an die Alliierten zahlen muss. Das ist in Versailles festgelegt worden. Die Höhe wurde erstmal nicht bestimmt und dann gab es immer wieder Diskussionen, wie geht denn das? Und im sogenannten Young-Plan einigt man sich dann auf eine endgültige Liquidation dieser Reparation. Da werden Zahlungen vorgesehen, komplizierte Zahlungsschemen bis 1988. Und die nationale Opposition sagt, nein, dagegen wollen wir einen Volksentscheid. Das darf nicht unterschrieben werden. Und in diesem Volksentscheid versammeln sich viele vaterländische Verbände und die wichtigen sind halt Hugenbergs DNVP, der Veteranenbund der Frontsoldaten, Stahlhelm genannt, dessen Führer, Seltersfabrikant Franz Selte, ist und dann arbeiten sie mit der NSDAP zusammen. Das ist für mich insofern interessant, weil da haben wir drei Minister des ersten Kabinetts Hitler zusammen. Selte, der im Dritten Reich auch Minister bleibt, Hugenberg, der dann relativ schnell abserviert wird nach der Machtergreifung 1933, und halt Hitler. Die sind sich nicht grün, die misstrauen einander, aber sie formieren sich. Der Volksentscheid scheitert, aber es wird dadurch eine ungeheure Verschärfung, Vergiftung der innenpolitischen Atmosphäre erreicht. Da wird ein Freiheitsgesetz zur Abstimmung gestellt, das in einem Paragraphen vorsieht, dass alle, die noch Reparationsvereinbarungen unterschreiben, als Landesverräter zu verurteilen seien. So, letzte Bemerkung dazu. Sehr interessant ist, dass Ehrenmitglied des Stahlhelms, der dieses Begehren gegen die Republik mitorganisiert, ist der Reichspräsident Paul von Hindenburg. Und er bleibt Ehrenmitglied des Stahlhelms, egal wie scharf die Regierungen der Republik attackieren.
Zu dieser Radikalisierung kommen dann natürlich auch politische Programme, politische, sehr gravierende Entscheidungen, vor allem ja eben gegen Sozialversicherung, gegen Tarifpolitik. Und eine wichtige Zäsur sicherlich ist dann der 27. März 1930, das Ende der großen Weimarer Koalition und dann eben der Beginn der Kabinette Brüning. Was passiert da an diesem Kipppunkt?
Kurz zum Ende 1929, man merkt die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise kaum in Deutschland Ende 1929, aber Bauern protestieren, vor allem in Schleswig-Holstein. Die werfen Bomben, wobei glücklicherweise keiner zu Schaden kommt. Aber das ist eine starke Rebellion gegen die Republik. Unternehmerverbände sagen, ja, die öffentliche Hand gibt zu viel aus und der Sozialstaat, vor allem die Arbeitslosenversicherung, ist zu teuer. Die nationale Opposition formiert sich und radikalisiert sich. Der Haushalt weist ein großes Defizit auf. Und keiner weiß so richtig, wie kann man das decken. Da versucht man, Kredite aufzunehmen und versucht, Einsparungen zu ermöglichen. Da sagen die Sozialdemokraten, Moment mal, das geht nicht. Wir lassen uns nicht auf Kürzungen in der Arbeitslosenversicherung ein. Und darüber zerbricht am Ende die Regierung unter dem Sozialdemokraten Hermann Müller. Und es wird auf Wunsch der Reichswehrführung und des Reichspräsidenten, der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, Kanzler, der dann sehr schnell gegen das Parlament agiert und es beginnt eine Phase, in der die parlamentarischen Arbeiten fast völlig gelebt sind. Ich finde das interessant, weil man da einen Unterschied in der Wahrnehmung der Zeitgenossen und unserer Wahrnehmung feststellen kann. Wenn man heute darauf zurückschaut, würde man sagen, mein Gott, liebe Sozialdemokraten, das, was danach kam, war so furchtbar. Wie kann man dann bei ein paar Kürzungen in der Arbeitslosenversicherung so stur sein? Und es haben auch damals Sozialdemokraten diesen Gewerkschaftsdoktrinarismus, nannten sie das, kritisiert. Ich versuche aber dann auch zu sagen, die muss man verstehen, diese gewerkschaftlich gebundenen Sozialdemokraten, die dort keine Kompromisse schließen wollten, weil erstens die Arbeitslosenversicherung eine große Leistung der Republik gewesen ist, gerade eingeführt, das gibt es kaum woanders auf der Welt. Und zweitens haben sie darin eine Garantie gegen Lohnabbau und Lohndumping gesehen und das betraf ihr Selbstverständnis. Also man konnte eigentlich nur schwer Sozialdemokrat sein und sagen, das ist uns egal oder da nehmen wir jede Kürzung hin. Und so versuche ich an jedem Punkt immer zu zeigen, welche Gründe Menschen hatten, so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Das heißt nicht, dass ich alles gut heiße. Das heißt aber, dass ich versuche, spätgeborene Besserwisserei zu vermeiden oder wenn sie mir doch unterläuft, zu sagen, das ist sie.
Ja, wir wissen ja im Unterschied zu denen, die damals Entscheidungen getroffen haben, wie die Geschichte weitergeht, sie wussten das nicht. Dann kommt eben nach dem Bruch der Großen Koalition unter Hermann Müller Brüning an die Macht, eben geebnet auch durch Reichspräsidialamt und natürlich eben auch von Reichswehr ermöglicht. Es beginnen dann diese 48er-Kabinette. Wie ist diese Zeit unter Brüning insgesamt auch zu beschreiben und zu bewerten?
Brüning hat als Reichskanzler die Republik so geschwächt, dass am Ende seiner Kanzlerschaft klar war, es ist die Republik vorbei. Es ist nur noch die Frage, wer die Diktatur errichtet. Das hat er nicht gewollt. Heinrich Brüning hat aber eine scharfe Sparpolitik verfolgt, um zu sagen, nur wenn wir der Welt zeigen, dass wir ständig sparen und kein Geld haben, können wir die Reparationszahlung endgültig einstellen. Das war sein Ziel und je länger er im Amt war, desto mehr hat er sich auf dieses eine Ziel fixiert. Es gibt eine endlose Diskussion unter Historikern, wie das zu bewerten ist, welche anderen Möglichkeiten er hatte. Ich erwähne das kurz und versuche dann vor allem eine Logik in seinen Handlungen festzustellen, weil er hat später in seinen Erinnerungen gesagt, er hätte die Monarchie restaurieren wollen oder ähnliches. Zumindest hat er das in der Zeit seiner Kanzlerschaft gut verborgen gehalten, dass er diese Absicht verfolgt hat. Was vor allem passiert, ist die Ausschaltung des Parlaments. Einer meiner Lieblingsautoren aus der Zeit, ein Ex-Kommunist namens Arthur Rosenberg, hat die erste Geschichte. Da war mal Republik geschrieben und der schreibt, am 18. Oktober 1930 ist die Todesstunde dieser Republik. Danach wurde das Land nur noch von Diktaturen regiert. Das ist sehr früh. Es geht ihm im Grunde darum, dass damals nach den Wahlen, die keine Mehrheit für Brüning gebracht hatten, sondern dazu geführt hatten, dass die NSDAP zweitstärkste Kraft geworden war, es keine Regierungsmehrheit gab. Und die SPD hat sich dann entschieden, über Notverordnungen und Anträge, diese zurückzunehmen, über Misstrauensanträge hinwegzugehen, alles in die Ausschüsse des Reichstags zu verweisen, zur Tagesordnung überzugehen. Und das war im Grunde das Ende des Parlamentarismus, können wir jetzt. Der hat noch ein wenig weiter gelebt, aber das war es im Grunde. Und ich finde dieses Urteil von Rosenberg sehr interessant. Man muss nur sagen, es gab noch vieles andere, was die Weimarer Republik auszeichnete. Und das gab es noch bis in den Februar 1933. Das Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, all diese Dinge. Deswegen würde ich das Ende der Republik nicht so früh datieren. Was ich aber dann auch in dem Buch ziemlich breit versuche zu erzählen, ist, dass in der Zeit der Sparpolitik unter Brüning, als dann das Elend immer größer wird, man muss sich immer vor Augen halten, im Winter 1930 hungern die Leute. Es gibt immer auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber es ist was anderes, ob man eine Rechnung nicht bezahlen kann oder ob man hungert und nicht weiß, ob sich das jemals wieder ändern wird. Also Hunger ist eine so existenzielle Bedrohung und Erfahrung, dass das vieles verändert. Und wie wird geistig in dieser Zeit auf diese Häufung von Krisen reagiert? Und wird sehr populär, was es vorher schon gab, was ich aber noch nicht hatte durchsetzen können, eine völlige Ablehnung der Welt des 19. Jahrhunderts, der bürgerlichen Welt. Und das heißt vor allem gegen Liberalismus, gegen Vernunft, gegen Aufklärung, gegen Rechtsstaatlichkeit. Das schien alles Plunder aus der Welt der Väter, die ja eigentlich im Ersten Weltkrieg schon untergegangen war. Und jetzt kommt diese Ordnung, die so tut, als könne man da noch irgendetwas übernehmen. Nein, es muss ganz anders werden. Zu dieser Ablehnung der bürgerlichen Welt kommt dann eine verbreitete apokalyptische Grundstimmung, dass die Leute sagen, es ist so schlimm geworden, jetzt muss es ganz anders werden. Und das heißt Zerstörung, Abrechnung mit den Verantwortlichen und dann wird eine neue Ordnung entstehen. Das sind Stimmungslagen und es sind Deutungen, die für so etwas wie einen normalen liberalen Rechtsstaat sehr gefährlich sind.
Eine wichtige Rolle spielt ja doch auch Thomas Manns Rede 1930 in Berlin, die man jetzt eher vielleicht als intellektuellen Auftritt begreifen kann. Aber nun sind wir im Thomas Mann-Jahr und haben ja mit Thomas Mann auch einen der wichtigen Fürsprecher dann der Demokratie, die er anfangs bekanntermaßen abgelehnt hat. Was macht diese Rede auch im Kontext der Geschichte, die hier erzählt wird, so interessant und wichtig?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin ein großer Bewunderer dieser Rede. Die hält Thomas Mann am 17. Oktober 1930 in Berlin im Beethoven-Saal. Er ist da zu einer Tagung der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie und er liest auch aus dem Josefsroman Erstes in dieser Woche. Wenige Wochen zuvor haben die Nationalsozialisten im Grunde die Wahl gewonnen, sind zweitstärkste Kraft geworden. Und Thomas Mann meint, ja, jetzt muss ich irgendwie darauf reagieren. Alles andere wäre nicht angemessen. Und dann stellt er sich dort im Beethoven-Saal hin und hält seine, also wie sie heißt, deutsche Ansprache, Appell an die Vernunft, damals in den Zeitungen auch angekündigt, an das Appell an die Vernunft und Einigkeit. Und das Interessante an der Rede ist, dass Thomas Mann eines sagt, was vernünftig, aber politisch schon fast anachronistisch war, dass er sagt, wenn das deutsche Bürgertum seine geistigen Überlieferungen ernst nimmt, dann hat es seinen Platz an der Seite der Sozialdemokratie. Und diese Sozialdemokraten entsprechen doch überhaupt nicht dem Zerrbild vom Marxismus, das sie hier alle immer zeichnen und von dem so viel geredet wird. Das sind keine Novemberverbrecher. Wer die Novemberverbrecher nennt, versündigt sich. Im Gegenteil, sie hatten damals die Einheit des Reiches gerettet, haben von verantwortungslosen Eliten fallen gelassene Zügel aufgenommen. Er beschreibt darin auch den faschistischen Stil der Politik. Und das macht er ziemlich geschickt und aus meiner Sicht ziemlich treffend, weil er beschreibt es nicht als ideologisches Konstrukt, sondern er beschreibt einen politischen Stil, der auf einen Grotesk-Stil, wie er das nennt, der auf das derwischmäßige Wiederholen der immer gleichen Schlagworte, auf die Aufpeitschung von Affekten abzielt und da gibt es eine grandiose, muss man nachlesen, ich kann das nicht so schön formulieren, Passage, in der er das tut und die endet mit der Frage, ist das deutsch? Nein, nicht. Und dann versucht er eben zu zeigen, was man vernünftigerweise tun könnte. Und er war wie viele im Herbst 1930 und wir erinnern uns, eigentlich war die Republik nach Urteil einiger schon tot, relativ optimistisch. Ist etwa die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in sich zusammenbrechen wird, weil er sich nicht vorstellen konnte und nicht vorstellen mochte, dass diese Art Politik zu machen sich durchsetzen kann.
Der Publizist Jens Biski im Gespräch über sein Buch Die Entscheidung, Deutschland 1929 bis 1934, erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. Der hier am Ende angesprochenen Episode über Thomas Manns Appell an die Vernunft wollen wir genauer folgen, auch zum Auftakt des Thomas-Mann-Jahres 2025. Der Schauspieler Thomas Leubel, lange Jahre Ensemblemitglied am Münchner Residenztheater, ebenso zu sehen in Filmen wie Toni Erdmann oder gerade in Konklave, liest die Passage über die denkwürdige Rede des Literaturnobelpreisträgers im Oktober 1930. Ihr folgt die Rekonstruktion eines Kinoskandals, die Premiere der Verfilmung von Im Westen nichts Neues. Thomas Leubel liest aus Die Entscheidung von Jens Biski.
Am Freitag, den 17. Oktober 1930, rechnete Gregor Strasser im Reichstag mit der Republik ab. Mit dem System des entarteten kapitalistischen Zeitalters und dem auf gleicher Grundlage entstandenen Marxismus. Wenige Tage nach den antisemitischen Krawallen rund um Leipziger Straße und Potsdamer Platz erklärte er, auf das später niemand sagen könne, man habe es nicht gewusst, wir wollen keine Judenverfolgung, aber wir fordern die Ausschaltung des Juden aus dem deutschen Leben. Das war eine zutreffende Charakteristik der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik. Sie bedeutete mehr und anderes als Attacken auf Einzelne. Gewiss, die praktische Politik der Entrechtung, Ermordung und Vernichtung entwickelten die Nationalsozialisten nach 1933, ohne dass ein Masterplan in irgendeiner Schublade gelegen hätte. Doch wer ihre Worte ernst nahm, konnte auch 1930 zu dem Schluss kommen, dass ihr Antisemitismus sich von dem des 19. Jahrhunderts radikal unterscheiden wollte und würde. Für diesen Freitagabend war ein Vortrag Thomas Manns im Beethovensaal der Berliner Philharmonie unweit des Anhalter Bahnhofs angekündigt. Man hatte kurzfristig dazu geladen, aber doch früh genug. Zumindest fand Arnold Bronn noch Zeit, seinen Bekannten Ernst Jünger anzurufen und mit diesem einen Besuch der Veranstaltung zu verabreden. Bronnen galt eine Zeit lang als Linker, weil seine Dramen, allen voran Vatermord, Auflehnung gegen die Autoritäten darstellten. Die Rebellion führte freilich immer tiefer in Ressentiment und Regression, in ein grelles Wüten. 1929 veröffentlichte Rowohlt Bronnens Roman O.S., der den Kampf gegen Polen und Alliierte in Oberschlesien rund um die Volksabstimmung des Jahres 1921 schildert. Kurt Tucholsky lobte den Einband, eine Generalstabskarte Oberschlesiens, blutrot eingezeichnet, die Demarkationslinie zwischen Deutschen und Polen. Dem Autor aber beschied er, die 414 Seiten bedeuteten den Abschied eines Literaten von der Literatur, Anbiederung an eine gehetzte Zeit. Ernst Jünger lobte das Thema, die verzweifelten Kämpfe der Nationalisten. Freute sich, dass eine Bresche in die Front der von Linken in Anspruch genommenen Verlage gelungen war und schätzte die Rücksichtslosigkeit der Schilderung. Bronnen, kein Mann der Linken mehr, und Ernst Jünger verabredeten sich, den Vortrag des Literaturnobelpreisträgers zu fünft heimzusuchen, um eine Diskussion zu entfachen. Mit ihnen gingen der Bruder Friedrich Georg Jünger, der Fotograf Edmund Schulz und der Rundfunkredakteur Veit Roßkopf, ein begeisterter Nationalsozialist, Teilnehmer des Hitlerputsches. Am Nachmittag erfuhr Bronnen, Goebbels werde zur Unterstützung 20 SA-Männer in den Beethovensaal schicken. Das habe er verhindern wollen, schrieb Bronnen, inzwischen Kommunist, später in seiner Autobiografie. Doch der Adjutant des Gauleiters habe am Telefon erklärt, das sei ein Parteibefehl. Die Smokings seien bereits entliehen, die Eintrittskarten gekauft. Zwischen 4 und 6 Mark kostete ein Platz. Die Atmosphäre war angespannt. Der geübte Redner stockte, bot damit Gelegenheit zu Zwischenrufen. Bronnen behauptete, sein Sitznachbar habe besonders laut gerufen. Auf dessen Oho hin drehten die Besucher sich um, erkannten Bronnen und riefen nach der Polizei. Ich erhob mich, um gegen derartige Diskussionsmethoden zu protestieren. Ein eigenartiges demokratisches Forum, krächzte ich, das kein anderes Argument als die Polizei kennt. Zuschauer und Schupus gingen gegen den Zwischenrufer vor. Es mochte sein, hieß es am folgenden Tag in der Vossischen Zeitung, dass die große Zahl derer, die den Dichter des Zauberbergs und der Buddenbrooks, nicht aber den Verfasser sonderbar blutrünstiger Bücher wie O.S. hören wollte, zu gereizt reagierte. Das Publikum applaudierte der Polizei, als sie die Störenfriede entfernte. Thomas Mann trank derweil ein Glas Wasser, schaute zu seinen Kindern Erika und Klaus oder zu seinem Bruder Heinrich, der sich nur mühsam beherrschen konnte. Bronnen kehrte in den Saal zurück, wo nach seiner Auskunft alle brüllten, mit Ausnahme des Redners und der 20 SA-Leute im Smoking. Nach Vortragsende brachte der Dirigent Bruno Walter seinen Freund an einen sicheren Ort. Der Zwischenrufer Bronnen beklagte sich später, die Presse habe ihn als Führer eines literarischen Rollkommandos denunziert. Doch gab es auch lobende Stimmen für den Brüller. Die Deutsche Allgemeine Zeitung, die beste Verbindung zur Schwerindustrie unterhielt, schloss ihren Bericht mit Sympathie für den Abweichler. Das Publikum, das schon beinahe mehr eine Gemeinde war, klatschte begeistert zu allem. Der Einzige, der einen Zwischenruf wagte, war Arnold Bronnen. Das Publikum erhob sich wie ein Mann und Herr Bronnen wurde mit Hilfe zweier Schupos aus dem Saal befördert. Nach Beendigung dieser Aktion bedankte sich Herr Mann beim Publikum für diesen Vertrauensbeweis. Wahrhaftig eine schöne Demonstration zum Ideal der demokratischen Moralität und der Toleranz. Über den Politiker Thomas Mann kann man zur Tagesordnung übergehen. Ein verlorener Mann bei einer verlorenen Sache. Die Verachtung des Bürgerlichen ging mit bitterem Spott über die mühsam erlernten Umgangsformen einher, Teil jener bürgerlichen Gesittung, in deren Namen Thomas Mann sprach. So wie die nationalsozialistischen Abgeordneten Immunität, Diäten und Freifahrten nutzten, um dem Parlamentarismus ein Ende zu bereiten, unterminierten die Störaktionen gegen Vorträge, Vorlesungen, Theater- und Filmaufführungen die Geschäftsgrundlage der Öffentlichkeit. Unter Gleichgesinnten oder dem Schutz der Polizei war man sicher. Ansonsten entschieden Lautstärke und in wachsendem Maße Gewaltbereitschaft. Die Wirkung der deutschen Ansprache litt nicht unter den Tumulten im Beethovensaal. Zeitungen druckten Auszüge, S. Fischer veröffentlichte den Appell an die Vernunft in einer Einzelausgabe, die mehrere Auflagen erlebte. Als Kind des deutschen Bürgertums wandte sich Thomas Mann an dieses und legte ihm seine Überzeugung dar, dass der politische Platz des deutschen Bürgertums heute an der Seite der Sozialdemokratie ist. Das einfache Credo beruhte auf einer nuancierten Deutung der Zeitgeschichte seit 1914. Von einem wirtschaftlich kranken Volk könne man schwer ein gesundes politisches Denken fordern, stellte Thomas Mann fest und weigerte sich dennoch, das Wahlverhalten rein wirtschaftlich zu erklären. Hoch veranschlagte er die erbitternde Wirkung des Versailler Vertrages, die archaische und blinde Tributpolitik, die Beschränkungen des Militärs und der Rüstungen inmitten von lauter bewaffneten und auf ihren Waffenglanz stolzen Völkern, die Probleme der deutschen Minderheiten in Polen und der Tschechoslowakei, das dem Völkerbund übertragene Saargebiet. Die scharfen Worte gegen Versailles können als Muster republikanischer Kritik am Friedensvertrag gelten, weil man ebenso deutlich über den Krieg sprach, in den Deutschland geführt wurde, von einem Herrschaftssystem, das auf die historisch naivste Weise sein eigenes Lebensinteresse mit dem des Volkes gleichsetzte. Es erlitt die Niederlage nach verbrecherischem Dauermissbrauch aller seiner Kräfte durch die, die sich seine Führer nannten. Einer von ihnen war 1930 Reichspräsident. Auch im Ton unterschied sich diese berechtigte Kritik von den üblichen Angriffen auf das Friedensdiktat. Es fehlte die Aggressivität. Neben den außenpolitischen Reizungen und Leiden prägten Zweifel, ob die im westeuropäischen Stil parlamentarische Verfassung angemessen sei, den deutschen Gemütszustand. Doch weder die außenpolitischen Kränkungen noch die Zweifel über die Regierungsform allein hätten den Nationalsozialismus zur Massengefühlsüberzeugung werden lassen. Diese bekam Sukkurs aus anderen Quellen. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang der Mittelklasse verband sich eine Empfindung, die ihr als intellektuelle Prophetie und Zeitkritik vorangegangen war. Die Empfindung einer Zeitwende. Proklamiert wurde eine neue Seelenlage der Menschheit, die mit der bürgerlichen und ihren Prinzipien Freiheit, Gerechtigkeit, Bildung, Optimismus, Fortschrittsglaube nichts mehr zu schaffen haben sollte. Das drückte sich künstlerisch im expressionistischen Seelenschrei, philosophisch als Abkehr vom Vernunftglauben aus. Diese Gedanken wird Thomas Mann später in seinem Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn entfalten. In der Verdammung der radikal-humanitätsfeindlichen Regression erreichte die deutsche Ansprache einen rhetorischen Höhepunkt. Zu dem, was die NS-Bewegung vom Geistigen her stärkt, gehört, so Thomas Mann, eine gewisse Philologenideologie, Germanistenromantik und Nordgläubigkeit aus akademisch-professoraler Sphäre, die in einem Idiom von mystischem Biedersinn und verstiegener Abgeschmacktheit mit Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündisch, heldisch auf die Deutschen von 1930 einredet und der Bewegung ein Ingredienz von verschwärmter Bildungsbarbarei hinzufügt. Gefährlicher und weltentfremdender, die Gehirne noch ärger verschwemmend und verklebend als die Weltfremdheit und politische Romantik, die uns in den Krieg geführt haben. All das vermischt sich mit modernstem, jenem Höhenrausch, so der Historiker Harald Jähner, der bis heute an der Kultur und Lebensgier der Weimarer Zeit fasziniert, den Triumphen der Technik, der Sensation der Sportrekorde, dem Starwesen, den Schaumengen in Riesenzahl. Thomas Mann fasste es zusammen als Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsrohheit, die über die Welt geht. Sieht man es so, ist der Gegensatz zwischen der Weimarer Kultur und der nationalsozialistischen Bewegung, die sie zerstörte, kein absoluter. Es gab Verbindungen, Überschneidungen, Übergänge, wie nicht zuletzt die Karrieren bedeutender Künstler der 20er Jahre im Dritten Reich zeigen werden. Thomas Mann sah, wie sehr die Zeitstimmung Hitler und den Seinen entgegenkam. Der exzentrischen Seelenlage einer der Idee entlaufenen Menschheit entspricht eine Politik im Grotesk-Stil mit Heilsarmee-Allüren, Massenkrampf, Budengeläut, Halleluja und derwischmäßigem Wiederholen monotoner Schlagworte, bis alles Schaum vor dem Munde hat. Fanatismus wird Heilsprinzip, Begeisterung epileptische Ekstase, Politik wird zum Massenopiat des Dritten Reiches oder einer proletarischen Eschatologie – und die Vernunft verhüllt ihr Antlitz. Dagegen beschwor Thomas Manns Appell an die Vernunft das Bild Gustav Stresemanns. Wer im Oktober 1930 das deutsche Bürgertum politisch an die Seite der SPD wünschte, erwartete im Grunde eine Wiederkehr der bis zur Jahreswende 1929-1930 herrschenden politischen Verhältnisse. Einen großen Teil seiner Redezeit widmete Thomas Mann dem Versuch, den Bürgern die Angst vor der Sozialdemokratie zu nehmen. Sie hatte Deutschland nach der Niederlage gerettet, separatistische Bestrebungen vereitelt, mehr als einmal Gemeinwohl und Staatsinteresse über Parteiegoismus gestellt. Ruchlos ungerecht, vollkommen gewissenlos war das Wort von den Novemberverbrechern. An gleicher Stelle, im Beethovensaal, hatte Thomas Mann 1922 von Deutscher Republik gesprochen, was ihm von Rechten als Verrat angekreidet wurde. Dazu nutzte er das Ideenreservoir der Konservativen, berief sich auf Novalis, Walt Whitman und ausgerechnet den massenverachtenden Dichterpropheten Stefan George, um für die Akzeptanz der Republik zu werben. Damals stand Thomas Mann unter dem Schock der Ermordung Walter Rathenaus durch die Organisation Konsul. 8 Jahre und 4 Tage später störten Literaten seine Rede, die mit den Fememördern sympathisierten. Mochte das Publikum im Saal ihm auch applaudieren, entscheidende Gruppen des Bürgertums standen bereits gegen ihn. Goebbels notierte zufrieden: »Unsere Leute haben Thomas Mann auf den Kopf gespuckt.« Wie gern möchte man, schrieb Karl von Ossietzky, mit einem Appell die Vernunft zur Opposition entzünden, mit dem guten Feuer des gesunden Menschenverstandes diese Pest ausbrennen. Im Westen nichts Neues. Nachspiel im Kino. Die Polizei der Hauptstadt hatte Anfang Dezember viel zu tun. Nach den Wochen der Vertagung war der Reichstag wieder zusammengetreten und beriet den Haushalt für das Jahr 1931. Versammlungen der Kommunisten und Nationalsozialisten beanspruchten die Polizeibeamten, von denen viele seit Tagen im Dienst standen, unterbrochen nur von einer kurzen Nachtruhe und Mahlzeiten auf der Wache. Ab dem 5. Dezember nahm sie ein weiterer Unruheherd in Anspruch. Die Lichtspiele Mozartsaal im Theater am Nollendorfplatz. Das gerade modernisierte Kino mit über 1000 Plätzen zeigte den zweiten Tag schon den amerikanischen Tonfilm Im Westen nichts Neues. Der Kartenverkauf lief glänzend, die vielen Presseberichte nach der Premiere, nicht alle lobend, aber selbst die ablehnenden ausführlich, ließen einen kommerziellen Erfolg erwarten. Doch in der 7-Uhr-Vorstellung erhob sich Lärm, so störend, dass der Tonsteuermann die Lautstärke erhöhte, um die Zwischenrufe zu übertönen. Es half wenig. Von den verschiedensten Plätzen aus brüllten Zuschauer, stießen Beschimpfungen aus, bis die Vorführung unterbrochen wurde, das Licht anging. Josef Goebbels und sein Parteigenosse Ludwig Münchmeier sprangen auf, hielten Volksreden. Andere schlugen auf empörte Sitznachbarn ein, der Tumult ging in Prügeleien über. Die 16 Schutzpolizisten im Saal waren viel zu wenige, die Situation zu beruhigen. Der Tonsteuerer versuchte es noch einmal. Gong, Licht aus, Film ab. Es war vergeblich. Die nationalsozialistischen Randalierer warfen Stinkbomben, ließen weiße Mäuse laufen, attackierten, wen sie für jüdisch hielten. Draußen, auf dem Platz, demonstrierten etwa 1500 Leute und setzten zum Sturm auf das Theater an. Eine eilig herbeigerufene Hundertschaft der Polizei räumte den Mozartsaal, den Nollendorfplatz und seine Nebenstraßen, wo eine wütende Menge protestierte. Die ausverkaufte 9-Uhr-Vorstellung fiel aus. Goebbels war zufrieden mit der gut geplanten Aktion. Etwa 200 Karten hatten die Nationalsozialisten gekauft und an Sammelpunkten an ihre Männer verteilt. Dem diensthabenden Oberleutnant der Polizei, der ihn während der Vorstellung zur Rede stellte, konnte er seinen Abgeordnetenausweis vorzeigen, sowie Münchmeier und über 30 weitere Ruhestörer. Gegen diese Reichstagsabgeordneten ging die Schupo im Saal nicht vor. Die Ermittlungen hatten kaum begonnen, schon handelte die sächsische Staatskanzlei des DVP-Ministerpräsidenten Walter Schiek und teilte mit, die Vorführung des Bildstreifens Im Westen nichts Neues hat in Berlin zu schweren Störungen der öffentlichen Ordnung geführt. Da es bei den Aufführungen in Sachsen mit Sicherheit zu weiteren Störungen kommen wird, hat die sächsische Regierung bei der Oberprüfstelle Berlin den Antrag gestellt, die Zulassung des Bildstreifens zu widerrufen. In den folgenden Tagen setzte sich der Nazi-Klamauk, der Terror im Westen, fort. Zwar konnte die Polizei die Demonstrationen gegen den Film zurückdrängen, ungestörte Aufführungen sichern, doch randalierte die SA dann eben am Wittenbergplatz und an Hochbahnhöfen. Thüringen und Braunschweig, wo die NSDAP Minister stellte, sowie Bayern, das Entsittlichende, und Württemberg, das verrohende Wirkung fürchtete, schlossen sich dem sächsischen Antrag an, die Zulassung des mit 2 Oscars ausgezeichneten Antikriegsfilms für Deutschland zu widerrufen. Am 11. Dezember kam die Filmoberprüfstelle Berlin dem Antrag nach. Es half nichts, dass der Film nach der Synchronisation um mehr als 50 Minuten gekürzt worden war, um vermuteten Bedenken und Empfindlichkeiten entgegenzukommen. Dass die Prüfstelle noch im November das Werk als Hohelied der Kameradschaft verstanden und sich über die Bedenken des Reichswehrministeriums hinweggesetzt hatte. Nach den Nazi-Demonstrationen entdeckten die Zensoren ihr Verständnis für die Proteste. Den prüfenden Herren unter dem Vorsitz des Ministerialrats Ernst Seeger, wie auch dem Innenministerium unter Josef Wirth, schien es mit der Würde eines Volkes unvereinbar, sich die Niederlage, noch dazu verfilmt durch eine ausländische Herstellungsfirma, vorspielen zu lassen. Der Vorgang war in vielem charakteristisch für die Übergangszeit zwischen der Republik und dem Dritten Reich. Die antisemitische Stoßrichtung des Radaus gegen den Film des Regisseurs Louis Milestone, der einer jüdischen Familie entstammte und aus Osteuropa in die USA eingewandert war, wurde kaum skandalisiert. Sie war nicht zu übersehen. Ludwig Münchmeier, inzwischen NSDAP-Propagandaredner, hatte als Pastor auf Borkum über Jahre für die Judenfreiheit der Insel gehetzt, Gäste schikaniert, die ihm verdächtig schienen. Goebbels feierte den Sieg im Kampf gegen dieses jüdische Sudelwerk. Der Nationalismus, der überall antideutsche Tendenzen witterte, verband Überparteilichkeitsideologie mit Realitätsverleugnung, hatte doch Deutschland ohne Zweifel den Krieg verloren. Zudem unterschied er nicht zwischen organisierten Aktionen eines gewaltbereiten Mobs und vermeintlich einheitlichem Volksempfinden. Die Nationalsozialisten, die rasch lernten, hatten in diesem Fall ein Modell erprobt, das Schule machen würde. Die Verbindung von inszeniertem Krawall, verstärkt durch Presseberichte und behördlicher Maßnahme. Geschäftsboykott am 1. April und Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 sollten in etwa nach diesem Muster ablaufen. Selbstverständlich standen weder die Filmoberprüfstelle noch die Landesregierungen von Bayern und Württemberg oder Reichswehr und Reichsinnenministerium 1930 unter Kontrolle der Nationalsozialisten, aber sie entschieden in deren Sinn.
Jens Biski, Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934. Lesung mit Thomas Leubel. Regie Irene Schuck, Technik Andreas Lucke. Jens Biskys Buch ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Ein Hörbuch mit der Gesamtaufnahme, gesprochen von Omid Paul Eftekari, gibt es bei Argon. Mit freundlicher Genehmigung der Verlage dürfen wir die Lesung mit Thomas Leubel und das Gespräch mit Jens Biskys präsentieren im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung. Nils Beindker verabschiedet sich. Danke fürs Zuhören.
Immer die Augen, die einen beobachteten, die Stimme, die einen umgab. Im Wachen oder im Schlaf, bei der Arbeit oder beim Essen, drinnen oder draußen, im Bad oder im Bett. Es gab kein Entrinnen. Nichts gehörte einem, bis auf die paar Kubikzentimeter im eigenen Schädel.
George Orwells letztes Meisterwerk, verfasst 1948. Die Eindrücke aus dem Zweiten Weltkrieg, von Stalinismus und Faschismus noch vor Augen, wurde so berühmt, dass der Titel allein zum Signalwort geworden ist. 1984.
Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
Auch 75 Jahre nach George Orwells Tod gehört die düstere Zukunftsvision eines totalitären Staats mit dem großen Bruder als gottähnliche Vaterfigur zu den meistgelesenen Büchern des 20. Jahrhunderts. Denn es ist ein Buch, das als Barometer der Gegenwart funktioniert. Wie steht's um unseren Staat, unsere Welt heute im Vergleich zu Ozeanien? Im Zeitalter von Fake News, Wahlmanipulation und Datendiebstahl. Winston Smith, die Hauptfigur in 1984, beginnt schreibend eine hoffnungslose Rebellion.
Grüße aus dem Zeitalter der Uniformität, aus dem Zeitalter der Einsamkeit, aus dem Zeitalter des großen Bruders, aus dem Zeitalter des Doppeldenk. Grüße!
»1984« von George Orwell, gelesen von Christian Brückner. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2, ab 8. Januar 2025 in der ARD-Audiothek.